Well, the result of the coupling of Adam and Eve is that they multiplied.
Das Ergebnis der Verbindung von Adam und Eva ist, dass sie sich vermehren.
Ja, that was the actually that was the purpose, wasn't it? Verses 1 to 4 of the 6th chapter tells a strange, at least an uncommon story, which looks like taken from a pagan folk tale.
Verse 1 bis 4 erzählen eine seltsame oder wenigstens ungewöhnliche Geschichte, die aussieht, als sei sie von einer heidnischen Volkssage genommen.
I'll read it in English for you, but it's written there. If you need the Hebrew original, it's here. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, that daughters were born unto them. That the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose. Very convenient, isn't it? And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God come in unto the daughters of men, and they bear children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.
Übersetzt in Englisch wird dies ziemlich zufriedenstellend mit der King James Version. Auf Deutsch ist es dann: Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf dem Angesicht der Erde zu vermehren und Töchter ihnen geboren wurden, dass die Söhne Gottes die Töchter der Menschen sahen, dass sie schön waren, und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und der Herr sprach: Mein Geist soll mit dem Menschen nicht immer sein, denn er ist auch Fleisch, doch seine Tage sollen 120 Jahre sein. Es waren die Riesen auf der Erde in jenen Tagen, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und sie gebaren ihnen Kinder, dieselben wurden mächtige Männer, die von alters her waren, die berühmten Männer.
One may wonder about the marital intermingling of divine beings with mortal females, which recalls Greek mythology, if not polytheistic residues. Indeed, the expression sons of God has produced a great deal of embarrassment, which led to various evading translations.
Man kann sich über die eheliche Vermischung von göttlichen Wesen mit sterblichen Frauen wundern, was an die griechische Mythologie erinnert, wenn nicht polytheistische Rückstände. Tatsächlich hat der Ausdruck Söhne Gottes ein hohes Maß an Verlegenheit produziert, die zu verschiedenen ausweichenden Übersetzungen geführt hat.
It is rendered literally by the Septuagint, according to the major editions. Hoihioi to Theou, the sons of God. The Codex Alexandrinus says Hoi Angeloi to Theou, that is, the angels of God. Maybe because the expression is not unique, it occurs in Job 1:6 and 2:1 and 38:7, Bnei HaElohim, in Daniel 3:25 in Aramaic, Bar Elohim. However, Codex Alexandrinus has Hoi Angeloi to Theou, the angels of God, a perception whose old age is confirmed by Philo in his book Gigantes, and by Josephus Flavius in Antiquities, Aquila too translates as sans hoi hioi. But the plural ton theon of gods in the plural unmasks its relation to the meaning judges, attributed to Elohim. I shall explain it immediately. Very much in line with Jerome's translations of Elohim in the following case. You can see it, Aquila there, ton theon in plural.
Es wird von der Septuaginta buchstäblich übersetzt, nach den großen Ausgaben, hoi huioi tu teu. Vielleicht, weil der Ausdruck nicht einzigartig ist, er erscheint in Hiob 1, Vers 6, 2, Vers 1, 38, Vers 7, in Daniel 3, Vers 25, auf Aramäisch bar Elahin. Allerdings hat Codex Alexandrinus von der Septuaginta, hoi angeloi tu teu, die Engel Gottes, eine Wahrnehmung, deren großes Alter bestätigt wird durch Philo, Gigantes 6, und Josephus, Antiquitäten 1, 73. Aquila übersetzt ebenso als Söhne, hoi huioi, aber der Plural ton theon, der Götter, entlarvt seine Beziehung zu der Bedeutung Richter, zugeschrieben zu Elohim, sehr stark im Einklang mit Hieronymus' Übersetzung von Elohim im folgenden Fall.
Such is, for example, Exodus 21:6, in the case of a slave who refuses to be freed after the sixth year of slavery. Then his master of the slave, I mean, shall vehigisho Adonav el ha-Elohim, meaning, in New Revised Version, then his master shall bring him before God. This reflects the Septuagint rendering, prosaisei auton ho curios autu pros to criterion. His master shall lead him to the tribunal of God. A hint to a similar interpretation may lie within Jerome's rendering, offeret eum dominus diis. His master shall present him to the gods in the plural.
Solches ist zum Beispiel Exodus 21, Vers 6, im Falle eines Sklaven, der sich weigert, nach dem sechsten Jahr der Sklaverei befreit zu werden. Dann sollte der Herr des Sklaven ihn vor Gott bringen, wie die NRSV sagen würde. Dies spiegelt die Septuaginta-Wiedergabe wider, was wir eben gehört haben. Sein Herr soll ihn zum Gericht Gottes führen. Ein Hinweis auf eine ähnliche Interpretation mag innerhalb der Hieronymus-Wiedergabe liegen. Offeret eum dominus diis, soll sein Herr ihn den Göttern darbieten.
Clearly, Jewish exegesis could not tolerate the slightest allusion to anthropomorphism. Accordingly, the old halachic midrash Mechilta, section Mishpatim, says before the judges. Etzel ha-dayanim. Dayan is a judge in Hebrew. This interpretation recurs in the case of Exodus 22:7. V'nikrav ba'al ha-bayit el ha-Elohim im lo shalach yado bimlechet re'ehu. The master of the house shall be brought before the judges to determine whether or not the owner had laid hands on the neighbor's goods. So clearly, Elohim in this case is not God.
Offensichtlich konnte jüdische Exegese nicht die geringste Anspielung auf Anthropomorphismus tolerieren. Dementsprechend sagt der alte halachische Midrasch Mechilta, Rabbi Ishmael, vor den Richtern. Diese Interpretation kehrt im Fall von Exodus 22, Vers 7 wieder. Da heißt es, der Herr des Hauses wird vor die Richter gebracht werden, um zu bestimmen, ob der Besitzer die Hände gelegt hatte auf die Güter des Nächsten.
In our chapter, the rendering Judges is shared by Codex Neofiti of the Aramaic Targum, Bnei Dayanaya, in accord with Genesis Rabbah, section 26, that quotes Rabbi Shimon Bar Yochai saying, Rabbi Shimon Bar Yochai, kerei lehon bnei Dayanaya. Rabbi Shimon Bar Yochai mekalel lechol man dekarei lehon bnei Elayaya. Which means, Rabbi Shimon Bar Yochai called them the sons of the judges and cursed those who called them the sons of gods.
In unserem Kapitel wird die Wiedergabe Richter vom Codex Neofiti des aramäischen Targums geteilt. In Übereinstimmung mit Genesis Rabbah, die Rabbi Simeon bar Yochai zitiert. Rabbi Simeon bar Yochai nannte sie die Söhne der Richter und verfluchte diejenigen, die sie nennen, die Söhne der Götter.
He too uses the plural, much like Aquila and Jerome in Exodus 21, perhaps supposing that Bnei Elaya, angels, may be meant.
Er verwendet auch den Plural, ähnlich wie Aquila und Hieronymus in Exodus 21, Vers 6, vielleicht annimmt, dass mit Bnei Elohai Engel gemeint sein könnten.
In the same spirit, Onkelos renders Bnei HaElohim as Bnei Ravrevaya, the sons of rulers, which is related to the concept of non-divine greatness and is followed by Symmachus translation Hoihoi Tudon Dynasteuroton, the sons of Dynasteuroton, the sons of the rulers. And Samaritan Aramaic too, and the Samaritan Targum says Bnei Sholtanaya, the sons of the rulers. Jerome sees no offense in translating Filii Dei, as he invokes Psalms 82:1, Elohim nitzav be'adat el, bekerev Elohim yishpot. God has taken his place in the divine council, in the midst of the gods he holds judgment. This personification of the celestial company allows him to accept Bnei HaElohim literally. Significantly, Peshitta uses the Hebrew form Bnei Elohim, which is not Aramaic like Peshitta is ordinarily, instead of the Elaha, the Aramaic Elah, perhaps trying to escape the plain anthropomorphic reading.
In diesem Sinne gibt Onkelos Söhne der Herrschenden wieder, was auf das Konzept der nicht-göttlichen Größe bezogen ist. Ihm folgt Symmachos Übersetzung, Hoi Huyoiton, Dynastoyonton, die Söhne der Herrschenden. Es ist auch die Lesart eines späteren Manuskripts des samaritanischen aramäischen Targums. Hieronymus sieht keinen Anstoß in der Übersetzung Filii Dei, als er Psalm 82, Vers 1 heranzieht. Gott hat seinen Platz im göttlichen Rat eingenommen, in der Mitte der Götter hält er Gericht. Diese Personifizierung der himmlischen Gemeinschaft ermöglicht es ihm, Bnei HaElohim wörtlich zu akzeptieren. Bezeichnenderweise benutzt die Peshitta die hebräische Form Bnei Elohim anstelle des aramäischen Eloha, wie? Elaha, vielleicht um dem klaren anthropomorphen Sinn zu entkommen.
Various explanations for the collocation are offered by Jewish medieval commentators. I am not going to enter into it. The reason I made this long journey in the interpretation and translations of Elohim in the juridic parts of Exodus is to show how they permit the interpretation of Bnei Elohim in Genesis away from its literal meaning.
Verschiedene Erklärungen für die Kollokationen werden von jüdischen mittelalterlichen Kommentatoren angeboten. Der Grund, warum ich diese lange Reise in die Interpretationen und Übersetzungen von Elohim in den juridischen Teilen von Exodus gemacht habe, ist, um zu zeigen, wie sie die Interpretation von Bnei HaElohim in Genesis weg von seiner wörtlichen Bedeutung ermöglichen.
Obviously, God is not satisfied with the related coupling in Genesis 6. After all, he created mankind, male and female. Zachar unkeva bara otam. In chapter 127, in order to procreate and to fill up the earth, pro urvu umilu et haaretz. Chapter 128. Without the interference of Bnei HaElohim in this process, he therefore expressed his indignation. Lo yadon ruchi ba'adam leolam. Beshagam hu basar. I am looking for a good English translation to this passage. I haven't found yet.
Offensichtlich ist Gott mit der erzählten Verbindung in Genesis 6 nicht zufrieden. Schließlich schuf er die Menschheit männlich und weiblich, um sich fortzupflanzen und die Erde zu füllen, ohne die Einmischung von Bnei HaElohim in den Prozess. Deshalb äußerte er seine Empörung. Und zu diesem Vers hat er noch keine gute englische Übersetzung gefunden.
The sentence, I repeat, Lo yadun ruchi ba'adam le'olam b'shagam hu basar. The sentence has the aspect of a riddle. What exactly does yadun mean? The Septuagint apparently reads yadur, to abide, shall abide. Wohnen. Since it renders the word as katameine, so does the Vulgata, permanebit, and the Pshiteta, ta'amar. The same is attested to in Jubilees 5:8 and in a paraphrastic fragment from Qumran, which says clearly, Elohim amar lo yadur. Lo yadur ruchi ba'adam le'olam. And God said, my spirit will not reside in man forever.
Dieser Satz hat den Aspekt eines Rätsels. Was genau bedeutet yadun? Die Septuaginta liest scheinbar yadur soll bleiben, da sie das Wort als katamaini wiedergibt. Das gleiche gilt für die Vulgata und die Peshitta. Das gleiche wird bestätigt in Jubiläen 5 Vers 8 und in einem umschreibenden Fragment 4Q 252 aus Qumran, das klar sagt, und Gott sprach, mein Geist wird nicht für immer im Menschen bleiben.
In his Questiones in Genesis, Hieronymus is aware of Yadon, meaning to judge, and makes efforts to put forward the idea that the judgment implies divine mercy and accepts repent by reference to Hosea 4:14 and Psalms 89:32-35. Nevertheless, he does not overlook endurance, which he not only put in his translation, but also hinted in his Questiones.
In seinen Questiones in Genesim ist sich Hieronymus bewusst über Yadon, was zu richten bedeutet, und bemüht sich, die Idee vorzubringen, dass das Gericht die göttliche Barmherzigkeit beinhaltet, und akzeptiert Umkehren unter Bezugnahme auf Hosea 4,14 und Psalm 89, Vers 32 bis 35. Dennoch übersieht er nicht Ausdauer, die er nicht nur in seine Übersetzung bringt, sondern auch in seinen Questionis darauf hinweist.
The other interpretation attributes the word to the root dun, to judge, which is mirrored in Symmachus, rendering krinei. It reflects the interpretation of, for example, Rabbi Yudan ben Betera in of the second century, od eini dan kadin hazele olam. I shall never again punish by this punishment, which connects this passage with Genesis 9:8 to 12 and Genesis Rabbah 26. In fact, the rabbis are aware of the two interpretations. And having in mind the story of the generation of the flood, which follows the episode immediately, they yield homilies in both senses. Yadun shall punish and Yadur shall abide. Genesis Rabbah and Jerusalem Talmud Sanhedrin.
Die andere Interpretation schreibt das Wort der Wurzel dun, richten, zu, die in Symmachus Wiedergabe krinei wiedergespiegelt wird. Es reflektiert beispielsweise die Interpretation von Rabbi Yudan B. Betera aus dem 2. Jahrhundert. Ich werde nie wieder durch diese Strafe bestrafen, die diesen Abschnitt mit Genesis 9, Vers 8 bis 12 verbindet. In der Tat sind die Rabbiner sich der beiden Interpretationen bewusst und unter Berücksichtigung der Geschichte der Generation der Sintflut, die unmittelbar auf die Episode folgt, liefern sie Homilien in beide Richtungen. Yadun werde bestrafen und Yadur soll bleiben.
Onkelos interprets the word in a similar way, but shifts the subject of the verb from God to the generation and extends it. The Lord said, this evil generation shall never subsist before me, because they are flesh and their deeds are corrupt. However, prolongation is given to them 120 years if they repent.
Onkelos interpretiert das Wort in einer ähnlichen Art und Weise, aber verschiebt das Subjekt des Verbs von Gott zu der Generation und erweitert sie. Der Herr sagte, diese böse Generation wird nie vor mir bestehen bleiben, weil sie Fleisch sind und ihre Taten sind korrupt. Aber die Verlängerung, die ihnen gegeben wird, 120 Jahre, wenn sie umkehren.
Thus Onkelos stresses this. Bisha Dara Bisha Hadain. This bad generation. Connected the passage with the following narrative of the corruption of mankind, but specifies that it does not concern future generations. Therefore, repentance may abolish punishment. Codex Neophyti of the Targum phrased this perception in a much expanded way, combining din, judgment, and Yeruchi Yehavit, I placed my spirit, in one homily, after the model of the Midrash. To be sure, Samaritan sources attest to two competing versions in the Aramaic Targum. The medieval Samaritan Aramaic glossary homily juxtaposed Yitamar will hide and Ikanes will assemble with Yadur and Yitkanes will be punished. This is what Luther said, strafen lassen. Both will assemble and will hide are equivalents of Yadur. Its lemmata are collected from manuscripts of the Samaritan Targum that its compiler had before his eyes. On the other hand, Hamelit also features in the same place, it Kness will be banished, as I showed you, which is paired by Luther's Strafenlassen, both reflecting Masoretic text. However, one may be attracted to admit that Lo yadur ruchi ba'adam, my spirit shall not abide in man forever, is a better alternative, considering God's disgust in the present of the undesirable coupling of humans with semi-divine creatures. At any rate, this important case shows that various forms coexisted, even if not officially recognized.
So betont Onkelos dies, also Hadin, und verbindet den Abschnitt mit der folgenden Erzählung über die Korruption der Menschheit, aber sagt genauer aus, dass es nicht die künftigen Generationen betrifft, daher kann Buße die Strafe abwenden. Codex Neophyti des Targums umschrieb diese Wahrnehmung in einer sehr erweiterten Weise, indem er den Gericht in einer Predigt »Ich legte meinen Geist« ausdrückt. In einer Homilie nach dem Vorbild des Midrasch. Auf jeden Fall bezeugen samaritanische Quellen zwei konkurrierende Versionen im aramäischen Targum. Der mittelalterliche samaritanisch-aramäische Glossar Hamelis kontrastiert, wird verstecken und wird versammeln. Beide Äquivalente. Auf der anderen Seite bietet Hamelis auch an der gleichen Stelle wird bestraft, was mit Luthers Strafenlassen gepaart ist, beides den masoretischen Text reflektierend. Man kann jedoch davon angetan sein, zuzugeben, dass mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, eine bessere Alternative ist, wenn man Gottes Abscheu über die Gegenwart der unerwünschten Vereinigung von Menschen mit halbgöttlichen Wesen bedenkt. Auf jeden Fall zeigt dieser wichtige Fall, dass verschiedene Formen nebeneinander existierten, auch wenn sie nicht offiziell anerkannt waren.
Now, it's not over. Now we are faced with Nephilim. The Nephilim hayu ba'aretz bayamim ha'im. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went into the daughters of humans who bore children to them. These were the heroes that were of old, warriors of renown, which I already read at the beginning of this Sitzung. Creatures issued from the alliance of the humans with the superhuman sons of God. In the same verse, they are surnamed Giborim, heroes, and even Anshei Hashem, renowned, and as Luther says, berühmte. They appear again in the negative account given by the spies whom Joshua sent to scout the land. In Numbers 13:33, they are depicted as huge creatures. Vesham Ra'inu, and there we saw the Nephilim, the sons of Anak, who come from the Nephilim, and we seemed to ourselves like grasshoppers, and so we seemed to them.
Jetzt sind wir mit den Nephilim konfrontiert, Kreaturen aus der Verbindung der Menschen mit den übermenschlichen Söhnen Gottes. Im gleichen Vers erhalten sie die Zunamen Givorim, Helden, und sogar berühmt. Luther, berühmte Männer. Sie erscheinen wieder im negativen Bericht, gegeben durch die Spione, die Josua gesandt hatte, um das Land auszukundschaften. In Numeri 13, Vers 33 sind sie als riesige Kreaturen dargestellt. Und da sahen wir die Nephilim, die Söhne des Anak, die von den Nephilim kommen. Und wir schienen uns selbst wie Heuschrecken zu sein, und so schienen wir ihnen.
I believe that this has prompted the Septuagint and the Vulgata to read Nephilim as giants, gigantes, and gigantes respectively. It is noteworthy to mention that the Septuagint uses the same gigantes for rendering Rephaim, the people Kedar Laomer struck down in Genesis 14:5. The translation of Symmachus, Hoibiaioi, the violent ones, of Peshitta, Ganbaraya, and of the Targumim, Gibaraya, strong ones, do not differ basically, although they do not necessarily infer enormity.
Ich glaube, dass dies die Septuaginta und die Vulgata dazu geführt hat, Nephilim als Riesen darzustellen, Gigantes und entsprechend Gigantes. Bemerkenswert ist zu erwähnen, dass die Septuaginta das gleiche Gigantes für die Wiedergabe von Rephaim verwendet, die Menschen, die in Genesis 14, Vers 5 niedergestreckt wurden. Die Übersetzungen von Symmachus, Hoi Biaioi, die Gewalttätigen, von der Peshitta und den Targumim, die Starken, unterscheiden sich nicht grundsätzlich, obwohl sie nicht unbedingt auf enorme Größe schließen lassen.
Early medieval hermeneutics assert that Nephilim, the frightening creatures of gigantesque dimensions, hurled down from heavens, bear seven names, as Genesis Rabbah puts it. They were named by seven names, Nephilim, Eimim, for their dread falls on everyone, Rephaim, for anyone seeing them becomes weak like wax, Giborim, for the femur of one of them is 18 cubits long, Zamzumim, because they are great in war, Anakim, adorned for their for they were adorned with many necklaces, and Avim, and because they devastated the world. If you have a look there, you can see that everything is explained. Every name they have in different places in the Pentateuch is illustrated by a verse. Eimim, Nephilim, etc., etc., has a linguistic explanation by the Genesis Rabbah. Even in Greek, Megistan.
Frühmittelalterliche Hermeneutik behauptet, dass Nephilim die erschreckenden Kreaturen von gigantischen Dimensionen waren, die vom Himmel herabgestürzt sind und dass sie sieben Namen tragen, wie es Genesis Rabbah ausdrückt. Da heißt es, sie wurden mit sieben Namen genannt, denn ihre Angst fällt auf jeden. Denn jeder, der sie sieht, wird schwach wie Wachs. Denn der Oberschenkelknochen von einem von ihnen ist 18 Ellen lang, denn sie sind großartig im Krieg. Geschmückt, denn sie waren mit vielen Ketten geschmückt, weil sie die Welt verwüsteten.
Let me explain this part of our lecture. Nephilim is unexplained because this is the word about which we are speaking here. But Eimim is explained. This is their name in Deuteronomy. Because Eima is dread in Hebrew. And Rephaim is from Resh Pei Hei Rafa, which means weak in Hebrew, and what Giborim, I don't have to explain what Gibor held is, and Anakim is very high people, gigants, and it has a second meaning. Anak is a necklace too. And as a necklace, they are adorned, as they say it. And Avim is attributed to Ezekiel, where it says that Ava means ruin.
Also Nephilim, der Begriff hier, ist unerklärt, wobei das Wort durch die folgenden Namen zu erklären ist. Emim kommt von Ima, Angst, Rephaim von Rafa, schwach, und Anak hat zwei Bedeutungen, zwei Homonyme, erstens Riese und das zweite Halskette. Und Avim wird verwendet in Hesekiel 21, Vers 32, eine Ruine, Ruine, Ruine werde ich es machen, nämlich Jerusalem.
Aquila alone refers to etymology. Epipiptontes, the fallen ones. Genesis Rabbah, another section says they are named Nephilim because they let the world fall by immorality and fell off the world and filled the world fetuses. Nephil in Hebrew is a fetus, by their harlotry.
Aquila bezieht sich allein auf die Etymologie von Epipiptontes, die Gefallenen, nach einer Homilie, die mit der Wurzel Nafal spielt, also fallen, sehr beliebt in der jüdischen Hermeneutik. Zitat, sie sind genannt Nephilun, weil sie die Welt fallen lassen durch Unmoral und fielen aus der Welt und füllten die Fetusse der Welt durch ihre Hurerei. Genesis Rabbah 26, Paragraph 4.
The Samaritan Pentateuch has a conjunction Vehanephilim and the fallen ones, let's say. And so has the Syriac Pshita, apparently to explicitly connect the passage with the previous verse, joined implicitly by the Masoretic text. It is probably intended to emphasize the connection between these creatures, the immoral deeds previously narrated and condemned in verses 3. The appearance of the giants is the result of the intercourse with the sons of God with human females. This is in accord with the aversion towards them as expressed in Jewish Midrash.
Der samaritanische Pentateuch hat eine Konjunktion Vehanephilim, und so hat es auch die syrische Peshitta, offenbar um den Abschnitt explizit mit dem vorherigen Vers zu verbinden, in der Septuaginta die Konjunktion De, was implizit durch den masoretischen Text zusammengefügt ist. Es ist wahrscheinlich beabsichtigt, die Verbindung zwischen diesen Kreaturen und den unmoralischen Taten, die vorher erzählt wurden und in Vers 3 verurteilt wurden, zu betonen. Das Erscheinen der Riesen ist das Ergebnis des Umgangs der Söhne Gottes mit menschlichen Frauen. Dies steht im Einklang mit der Abneigung gegen sie, wie es in dem jüdischen Midrasch zum Ausdruck gebracht ist.
The position of the giants story at the head of the narrative of the flood gives the impression that it was placed here as a transitional piece between chapter 5, which describes the implementation of God's blessings, pro urvu, be fruitful and multiply, and the destruction of the outcome of human multiplication. Thus, verses 1 to 4 exhibit the cause of the destruction, improper intercourse of humans with non-humans, which strays from the universal rule Vedavak beishto vehayu levasar echad, and he cleaves to his wife and they become one flesh. The result of this transgression was human wickedness and corruption. Vayar Adonai ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz. And the Lord saw that the wickedness of the man was great on the earth.
Die Position der Riesenerzählung zu Beginn der Erzählung von der Sintflut erweckt den Eindruck, dass es hier als Übergangsstück zwischen Kapitel 5 gelegt wurde, das die Umsetzung von Gottes Segen beschreibt. Seid fruchtbar und vermehrt euch. 1, Vers 28 und die Zerstörung des Ergebnisses der menschlichen Vermehrung. Somit zeigen die Verse 1 bis 4 die Ursache der Zerstörung, unzulässiger Verkehr der Menschen mit Nichtmenschen, der von der universellen Regel abirrt, Zitat, und er hängt an seiner Frau und sie werden ein Fleisch. Das Ergebnis dieser Übertretung war die menschliche Bosheit und Korruption, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden.
And so he decided to do away with the evil by a radical action. Emche et ha'adam asher barati. I will blot out man whom I have created from the face of the ground, man and beast and creeping things and birds of the sky. Not only humans deserve capital punishment, but also all living creatures. This is somewhat embarrassing, because no blameful behavior has been attributed to animals previously. Perhaps one may find an allusion to predation in chapter 9:5. Ve'et dimchem, ve'ach et dimchem, lenafshotechem edrosh miyad kol chaya edreshenu. For your lifeblood, I will surely require a reckoning. Of every beast, I will require it.
Und so entschied er sich, das Böse durch eine radikale Handlung zu beseitigen. Ich werde den Menschen auslöschen, den ich aus dem Angesicht der Erde geschaffen habe, Mensch und Tier und Gewürm und Vögel des Himmels. Nicht nur Menschen verdienen die Todesstrafe, sondern auch alle Lebewesen. Dies ist zwar etwas blamabel, weil zuvor kein tadelnswertes Verhalten den Tieren zugeschrieben wurde. Vielleicht kann man eine Anspielung an Raubtierverhalten in Kapitel 9, Vers 5 finden, wo es heißt, für dein Lebensblut werde ich gewiss eine Abrechnung verlangen, von jedem Tier werde ich es verlangen.
In spite of this extreme plan, God made now one exception, because Venoach matza chen be'enei Adonai. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Attention should be paid to the structure of this sentence. It comes after three sentences which open with a verb with a vav consecutivum, the usual Hebrew narrative instrument to express the predicate. One is Vayar Elohim, the Lord saw. Another is Vayinachem Adonai, the Lord regretted. And then Vayomer Adonai, the Lord said. And then verse 8 starts with the subject connected to Vav Adversativum. Venoach matza chen b'enei Adonai, of course. But Noach found favor in the eyes of God. Of course, a non-Semitic language has no vav adversativum. Therefore, the translators who understood the intention of the different word order rendered properly, which I will, after the translation, I will read.
Trotz dieses extremen Plans machte Gott eine Ausnahme, weil aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn, Vers 8. Die Struktur dieses Satzes sollte beachtet werden. Er kommt nach drei Sätzen, die mit einem Verb, mit einem Vav Konsekutivum beginnen, das übliche hebräische Erzählinstrument, um das Prädikat auszudrücken. Erstens, der Herr sah, zweitens, der Herr bedauerte, drittens, der Herr sagte. Vers 8 beginnt mit dem Thema, das mit dem Warf-Adversativen verbunden ist, und Noah oder aber Noah. Natürlich hat eine nicht-semitische Sprache kein Warf-Adversativum, daher haben die Übersetzer, die die Absicht der unterschiedlichen Wortreihenfolge verstanden, richtig wiedergegeben.
Now you can see, Noah de Heuren Harin. De, which connects with the previous sentence. The Vulgate says, Noe vero invenit gratiam. And Luther, aber Noach fand Gnade. And why did Noach find favor in the eyes of the Lord? The answer is given in the following verse. When Noach is tzadik tamim aya bedorotav, which means rendered by the revised standard version, Noah was a righteous man, blameless in his generation. And there is a comma between man and blameless.
Die Septuaginta stellte das Konjunktive de nach Noah. Noe de heuren charin. Die Verwendung von de zeigt den Unterschied. Und so tat es Hieronymus. Noe vero invenit gratiam. Und so auch die modernen Übersetzungen. Aber Noah fand Gnade. Und Luther. Aber Noah fand Gnade. Und warum hat Noah Gnade in den Augen des Herrn gefunden? Die Antwort ist im folgenden Vers gegeben. Wiedergegeben durch Revised Standard Version übersetzt. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig in seiner Generation.
Quite convenient, but divergent from the Masoretic text as it divides the sentence into two statements. Noah was a righteous man, comma, blameless was he in his generation. This is probably in line with the Septuagint, which seems to divide the verse in the same way. Noe anthropos dikaios, teleios hos ente genea auto. The Vulgate put a conjunction between the two adjectives. Noe vir justus atque perfectus fuit in generationibus suis. Noah was a just and perfect man in his generation.
Ganz zweckmäßig, aber abweichend vom masoretischen Text, da sie den Satz in zwei Aussagen aufteilt. Noah war ein gerechter Mensch, Komma, untadelig war er in seiner Generation. Dies ist wahrscheinlich in Übereinstimmung mit der Septuaginta, die den Vers auf die gleiche Weise zu unterteilen scheint. Die Vulgata legte eine Konjunktion zwischen die beiden Adjektive. Noah war ein gerechter und vollkommener Mensch und vollkommener Mensch in seinen Generationen.
But the Masoretic text has no conjunction. And according to its punctuation marks, the entire locution is indivisible. Tamim and tzaddik are formally unconnected adjectives. They refer to Noah, both. It is not a great issue. All I wanted to show how different biblical Hebrew is from the languages of its translations. Not only the non-Semitic ones, but some Semitic too. As for example, the Pshitta says, Noah was a just and blameless man in his generation. Vetamim, with the conjunctive vav. On the other hand, the Jewish Aramaic Targumim are committed to the Masoretic text and therefore have no conjunction. Noah, gvar zakai shlim, havabed darohi.
Aber der masoretische Text hat keine Konjunktion und entsprechend seiner Interpunktionszeichen ist die gesamte Aussage unteilbar. Tzadik und Tamim sind formal unverbundene Adjektive, die sich auf Noah beziehen. Es ist kein großes Problem. Alles, was ich wollte, ist zu zeigen, wie verschieden das biblische Hebräisch von den Sprachen seiner Übersetzungen ist. Nicht nur die nicht-semitischen, sondern auch einige semitische, wie zum Beispiel die altsyrische Peshitta, Noah war ein gerechter und untadeliger Mann in seinen Generationen mit einem konjunktiven Warf. Auf der anderen Seite sind die jüdisch-aramäischen Targume dem masoretischen Text verpflichtet und haben daher keine Konjunktion.
What is the reason of this commitment, the structure of the statement? For the Septuagint, the Vulgate, the Peshitta and the modern translators, Tzadik, righteous, and Tamim, perfect, are two separate qualities that enabled Noah to be saved from destruction. Righteous and perfect, while according to the Masoretic text, Tamim, perfect, defines Tzadik, righteous, as its intensifier. Very much like Tzadik Tamim in Job 12:4 is understood by the Peshitta, a righteous man without blemish. Undoubtedly, a very flattering title for a human being, though subtly limited by the final Bedorotav, within his generations. That is, not within eternity. He was a righteous, perfect righteous, but in his own surroundings, which, as the story says, was rather corrupt.
Was ist der Grund für diese Verpflichtung? Die Struktur der Aussage. Für die Septuaginta, die Vulgata, Peshitta und die modernen Übersetzer sind Tzadik und Tamim zwei separate Qualitäten, die Noah befähigten, vor der Zerstörung gerettet zu werden. Gerecht und perfekt, während gemäß masoretischem Text Tamim perfekt definiert Tzadik den Gerechten als seinen Verstärker. Sehr ähnlich wie Tzadik Tamim in Hiob 12, Vers 4, wie es in der Peshitta verstanden wird, ein gerechter Mann ohne Makel. Zweifellos ein sehr schmeichelnder Titel für einen Menschen, wenn auch auf subtile Weise durch das Finale innerhalb seiner Generation beschränkt. Das heißt, nicht innerhalb der Ewigkeit, aber in seiner eigenen Umgebung, die, wie die Geschichte sagt, ziemlich korrupt war.
Indeed, the following chapter opens with the recompense granted to Noah. God announces him that he and his family will be spared from the imminent flood. Moreover, God gives him the reason. Ki otcha ra'iti tzadik lefanai bador hazeh, for I have seen that you are righteous before me in this generation. As the Bible characterized Noah in 6:9, why is God less generous in characterizing Noah? Jewish homiletics has the answer. Matzinu, Sheomrim Miktzat, one prizes somebody only partly in his presence and fully in his absence. In Genesis Rabbah 32. When the Bible prizes Noah, the Bible, in 6:9, he wasn't present. Therefore, his full prize is told, Tzadik Tamim. When God spoke to Noah directly, he limited the prize, Tzadik. Why? To prevent Noah's arrogance.
Tatsächlich eröffnet das folgende Kapitel mit dem Lohn, der Noah gewährt wird. Gott verkündet ihm, dass er und seine Familie von der bevorstehenden Flut verschont bleiben werden. Außerdem gibt Gott ihm den Grund. Denn ich habe gesehen, dass du vor mir gerecht bist in dieser Generation. Tzadik allein, nicht Tzadik Tamim, wie die Bibel Noah in 6 Vers 9 charakterisiert hatte. Warum ist Gott weniger großzügig in der Charakterisierung Noahs? Jüdische Homiletik hat die Antwort. Jemand lobt jemanden nur zum Teil in seiner Gegenwart und vollständig in seiner Abwesenheit. Genesis Rabbah 32. Als die Bibel Noah lobte, 6 Vers 9, war er nicht anwesend. Daher wurde sein volles Lob gesagt, Tzadik Tamim. Als Gott direkt zu Noah sprach, beschränkte er das Lob. Warum? Um Noahs Arroganz zu verhindern.